Wir haben ein Netzwerk von über 3500 Influencern. Ist natürlich auch über die Zeit so entstanden. Also wir haben ja schon ganz, ganz viele Kampagnen gemacht, dann mit unzählig vielen Influencern zusammengearbeitet und können.
Silicon Dortmund.
Mit und von. Like ja, die Influencer haben und dennoch nicht zum Arzt gehen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silicon Dortmund. Wir sitzen heute in luftiger Höhe hier im Wasserturm am Heiligen Weg und sind bei Like ja. Und ich spreche mit
Melanie
und
Julia.
Genau, ich habe es jetzt einfach mal so gemacht wie mein Kollege in seinem Podcast immer. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Einmal zu Like ja. Was genau ist Like ja? Was macht ihr?
Ja, wir sind eine Influencer-Marketing-Agentur aus Dortmund und machen alles rund um das Thema Influencer-Marketing. Also wir sind auf der einen Seite, arbeiten wir mit Kunden zusammen, für die wir Kampagnen erstellen, die wir begleiten, die wir auch einführen in das Thema Influencer-Marketing. Und wir haben auch ein Management, in dem wir verschiedene Influencer betreuen.
Seit wann macht ihr das? Wie lang gibt es das?
Like ja als Marke gibt es seit 2017. Aber seitdem haben wir uns enorm weiterentwickelt. Wir sind tatsächlich damals gestartet als Plattform, auf der sich Unternehmen Profile angelegt haben, Influencer waren auch auf der Plattform unterwegs und dann sollte es auf dieser Plattform ein perfektes Match geben. Und ja, inzwischen gibt es diese Plattform nicht mehr. Die haben wir tatsächlich Anfang des Jahres aus dem Web genommen und jetzt sind wir eben als Full-Service-Agentur unterwegs, betreuen die Partner persönlich und sind damit auch sehr erfolgreich aktuell.
Genau. Und mal so überhaupt für Leute, die nicht im Influencer-Marketing unterwegs sind oder gar nicht wissen, was Influencer so sind. Was für Reichweiten erreicht ihr im Durchschnitt? Kann man das sagen irgendwie? Mit einer Kampagne bei einem durchschnittlichen? Kann man nicht sagen.
Kann man gar nicht sagen.
Zu divers,
also wir wollen natürlich, meistens ist das Ziel einer Kampagne, dass wir super viele Leute erreichen. Mhm. Aber das kommt total darauf an, worum es eigentlich geht. Also wir haben ja einmal Kampagnen, da erreichen wir mehrere Millionen Leute auf unterschiedlichen Kanälen, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Mhm. Und da ist das Ziel auch wirklich einfach so viele Leute wie möglich zu erreichen. Aber wir haben auch Kampagnen, die sind sehr, sehr spezifisch. Also wir arbeiten da zum Beispiel gerade zusammen mit einem Zementhersteller in Berlin, der Fachkräfte sucht und Auszubildende. Und da ist es natürlich gar nicht das primäre Ziel, eine Riesenreichweite zu bekommen, sondern die regionale Reichweite. Und dementsprechend können wir gar nicht sagen, mindestens die und die Leute sollte man erreichen, sondern wir müssen eben schauen, was ist eigentlich unser Ziel.
Okay. Gibt es dann regionale Influencer, die ihr mit der Firma zusammenbringt? Oder ist das
genau
so?
Ja? Also es gibt immer regionale Influencer. Natürlich muss man immer so ein bisschen aufpassen. Instagram und auch TikTok ist ja überregional. Es ist ja keine regionale Plattform. Aber es gibt ja auch genügend Unternehmen, die deutschlandweit unterwegs sind. Und dann gibt es natürlich schon Sinn, dass man da auch mit Influencern arbeitet, weil die erreichen eben die junge Zielgruppe. Die erreichen Leute, die vielleicht gerade gar nicht aktiv auf einer Jobsuche sind. Mhm. Und da arbeiten wir eben auch gerne dann mit Influencern. Und wenn da jetzt ein Schwerpunkt regional auch gelegt wird, dann eben auch gerne mit Influencern, die dann eben aus der Stadt kommen, wo auch der Standort liegt.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sucht ihr dann die Influencer oder habt ihr eine riesen Datenbank schon mit Influencern, wo ihr dann drauf zurückgreift, die dann schon so geordnet sind, dass ihr sagen könnt, das ist die Zielgruppe, was war das? Beton? Aber überhaupt. Aber das ist Berlin und das ist, da könnten wir so eine Recruiting-Kampagne machen. Wie ist das?
Wir machen das jedes Mal wieder individuell. Also klar, auch in Kundengesprächen sagen wir immer wieder, wir haben ein Netzwerk von über 3500 Influencern. Ist natürlich auch über die Zeit so entstanden. Also wir haben ja schon ganz, ganz viele Kampagnen gemacht, dann mit unzählig vielen Influencern zusammengearbeitet und können natürlich immer wieder auf die zurückgreifen. Aber man muss sich das so vorstellen, dass jeder Kunde bei jeder Kampagne ja ein bestimmtes Ziel hat, eine bestimmte Zielgruppe ansprechen will. Und wir müssen dann eben schauen, okay, welche Influencer passen. Da können wir jetzt nicht in unser System gucken und sagen, okay, Beauty und die 300 schlagen wir dem mal vor. Mhm. Sondern wir müssen uns wirklich die Insights angucken von den entsprechenden Kanälen, auf denen die Influencer aktiv sind, müssen schauen, passt das, wie ist das Engagement gerade, welche Reichweite wird erzielt. Das vielleicht auch nochmal zu der Frage vorweg. Also Wenn ein Influencer auf Instagram beispielsweise jetzt 100.000 Follower hat, bedeutet es nicht, wenn er eine Story macht, dass er auch auf jeden Fall diese 100.000 Leute erreicht. Na, da genau ist das. Ganz, ganz viele Themen. Algorithmus steckt dahinter. Zu welcher Uhrzeit wird das gespielt? Ist das gerade interessant, was er macht? Und, und. Genau, deswegen müssen wir das immer wieder individuell abfragen und ja, haben also jetzt nicht ein festes Bestandsnetzwerk, auf das wir jedes Mal zurückgreifen, sondern alle.
Und ihr macht dann rund um alles, also nicht nur die Kampagnenplanung, sondern auch den Content, also oder schlagt einen Plan für einen gewissen Content vor?
Ja, also wir arbeiten unterschiedlich mit Unternehmen zusammen. Wir haben zum einen die Unternehmen, die vielleicht mit Influencer-Marketing gerade anfangen, noch nicht so richtig wissen, auf welchen Kanälen muss ich das jetzt vielleicht machen, was für eine Story muss ich denn erzählen. Also da gehen wir wirklich auch in die kreative Konzeption, arbeiten eine Kampagne aus, überlegen uns ein Kampagnen-Hashtag, Kampagnennamen, okay, wie können wir eine Geschichte darum spinnen und was sind dann die richtigen Influencer, die für euch werben. Wir haben aber auch Unternehmen, die ja schon länger am Markt sind, schon super viel im Bereich Influencer-Marketing machen, vielleicht eine eigene Crew an Bord haben, die das Inhouse schon betreuen und die sagen, okay, wir brauchen euch als Unterstützung, dass ihr uns zuarbeitet und uns die Influencer vermittelt. Ne? Mhm. Und wir suchen die raus. Wir haben natürlich da ein gutes Gespür, wie ich gerade gesagt habe, natürlich schon Erfahrung, Netzwerk und können dann eben zuliefern.
Genau, und das hängt ja auch für Unternehmen oft an einer Influencer-Kooperation ein ganzer Rattenschwanz dran, den man gar nicht so im ersten Moment sieht. Also wir recherchieren natürlich auf der einen Seite die Influencer, auf der anderen Seite ist da natürlich aber auch ein riesen kommunikativer Aufwand. Also die Influencer müssen eben angeschrieben werden, wie Julia schon gesagt hat, die schicken uns Daten zu. Wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, werden da Verträge geschlossen. Also auch das übernehmen wir eben und haben da eben auch Verträge, die so wie es halt sein kann, wasserdicht sind. Während der Kampagne und der Umsetzung hat man Korrekturschleifen, also wir checken den Content gegen, wir schauen, dass das alles nach Kundenwunsch auch umgesetzt wird. Wir sind aber auch auf der anderen Seite Anwalt der Influencer, also man hat vielleicht auch mal den ein oder anderen Kunden, der dann zu viel brieft oder scripten möchte. Das funktioniert nicht im Influencer-Marketing, also auch da schreiten wir ein und werten dann eben auch im Anschluss eine Kampagne aus. Also wie ist es gelaufen, wie waren Reichweiten, wie waren auch Conversions, wie ist auch das Feedback aus der Community ausgefallen, also wie was Engagement zwischen Influencer und Followerschaft. Und dann gibt es natürlich auch so ganz dröge Aufgaben wie Rechnungsstellung hinterher. Also die Influencer werden natürlich auch bezahlt für eine Kooperation. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine Kampagne, wo 50 Influencer teilnehmen, dann flattern hier 50 Rechnungen im Nachgang ein, die natürlich auch bearbeitet werden. Und das sind natürlich auch einfach Punkte, da freuen sich dann die Kunden, wenn wir das übernehmen und die das eben auch selber machen müssen.
Stimmt, stimmt. Ja. Denkt man gar nicht so dran. Ja. Im ersten Moment, richtig. Wie viele Leute seid ihr denn dann?
Hier bei Like hier am Team. Aktuell sind wir 14 Leute, inklusive Praktikantinnen.
14?
Ja.
Oh, das ist eine Menge zu tun. Wow. Ja. Respekt. Ja. Und so ein Influencer, um mal die Seite zu beleuchten, wie viel eure Influencer leben eigentlich komplett davon? Kann man das prozentual sagen oder ist das so?
Genau, also unsere Influencer sind es ja gar nicht unbedingt. Exklusiv bei uns im Management haben wir gerade 12 Influencer, das bauen wir jetzt ja seit Anfang des Jahres auf. Aber wenn man so grob schaut mit den Influencern, mit denen wir arbeiten, würde ich schätzungsweise sagen, dass so 20-25% davon leben und die anderen 75% das nebenberuflich machen. Ja. Man muss dazu sagen, dass wir, wenn wir mit Influencern arbeiten, ist es ganz, ganz oft so, dass wir mit Mikro-, auch mit Makro-Influencern arbeiten, aber weniger mit den wirklichen Ultra-Influencern, die jetzt 5 Millionen Follower haben. Sondern wir sind ja eher diejenigen, die wirklich Kampagnen zusammenstellen aus unterschiedlichsten Influencern. Da sind auch viele dabei, die einfach kleiner sind. Weiß nicht, wenn man sich so vorstellen möchte, auf Instagram vielleicht 100.000, 150.000 Follower haben.
Das ist klein.
Das sind oft welche. Das sind aber tatsächlich oft noch welche, die dann noch einen Hauptberuf nebenher haben oder die eben auch im Social-Media-Bereich noch was machen.
Mhm. Genau. Mhm. Und dann kommt die Reichweite halt durch verschiedene Influencer. Also dass man nicht nur mit einem die Kampagne macht, sondern mit 10, 15 oder
genau,
so.
Ja. Genau. Also von bis, wir haben Neulich auch eine Kampagne umgesetzt, da waren tatsächlich nur eine Influencerin und ein Influencer dabei, also zwei. Die haben dann jeweils mehrere Content-Pieces erstellt auf Instagram, also Reels, Stories. Das ging dann auch über einen längeren Zeitraum und auch da haben wir ein paar Millionen Reichweite erzielt. Also das funktioniert natürlich auch. Aber im Regelfall ist es eher so, dass wir mindestens 10 bis 15 Influencer in einer Kampagne haben.
Okay. Ja, das muss dann auch klappen, ne? Da müssen alle Zahnrädchen ineinander, dass die auch gleichzeitig den Content ausspielen. Ne?
Das muss ja nicht zwingend gleichzeitig sein. Also das zum Beispiel gehört ja auch zur Kampagnenplanung. Will ein Kunde jetzt ein Produkt Launch bewerben und braucht dann eben die Reichweite passend zum Produktlaunch und da muss alles geballt kommen. Aber viel häufiger haben wir ja auch das, dass langfristige Ziele gesetzt werden und dass wir dann eben kontinuierlich mit Influencern zusammenarbeiten und immer peu à peu eben Content entsteht. Von daher, ja, also das ist auch variabel.
Wie viele Kampagnen habt ihr schon insgesamt erstellt?
Kann man da was sagen? Boah, es sind super viele.
Ja, hunderte.
Gar nicht genau, ja.
Also hunderte. Und mit vielen Kunden ersetzen wir jetzt auch nicht einmalige Kampagnen um, sondern häufig ist es wirklich so, dass wir ja mit einem monatlichen Budget dann auch arbeiten. Ja. Also das ist ja auch immer unsere Empfehlung. Unternehmen sollen bestenfalls regelmäßig präsent sein, so wie es immer im Marketing ist und eben auch im Influencer-Marketing. Und bestenfalls bauen wir dann eben auch wirklich Influencer-Crews auf, so nennen wir das. Also die haben dann feste Influencer, die auch regelmäßig Werbung machen eben für das jeweilige Unternehmen und unterstützen dann nochmal mit Kampagnen zu eben Produktlaunches oder Anlässen vor Weihnachten zum Beispiel.
Ja. Ja, oft haben Unternehmen ja auch gerade jetzt zum Beispiel das Ziel, okay, ich möchte irgendwie meine Marke ein bisschen verjüngen. Oder ich habe eine Submarke und die ist extra für die junge Zielgruppe. Dann geht das nicht mit einer Kampagne. Also dann können wir nicht sagen, okay, jetzt nehmen wir einmal 100 Influencer, die eine junge Zielgruppe haben und plötzlich seid ihr da präsent. Dann müssen wir das natürlich langfristig machen und alles andere ist da auch nicht zielführend. Also.
Ja. Wenn wir nochmal in so eine Kampagnenplanung reinschauen, was den Content auch angeht, ist es meistens dann Content, der von dem Influencer direkt auch vorgetragen wird. Wie weit geht ihr da ins Detail oder lasst ihr den meistens ein bisschen Freiraum und sagt, das ist das Produkt, brief dem, was das Produkt ist und er oder sie darf dann eher frei reden. Wie funktioniert das bei den Influencern?
Genau, also es ist eigentlich eine Mischung aus beiden. Jede Kampagne hat immer ein begleitendes Briefing, was der Influencer erhält. Da geht es ja einmal darum, dass er das Produkt kennenlernt, dass er auch die Marke kennenlernt, wenn er die noch nicht kennt. Er soll ja schon hinter dem stehen, was er auch bewirbt, anders wird es nicht authentisch. Und natürlich gibt es auch immer mal Vorgaben. Wenn ich jetzt ein Shampoo-Hersteller bin und launche ein neues Shampoo, dann möchte ich natürlich irgendwie, dass auch in den Fokus gerückt wird, okay, das Shampoo sorgt dafür, dass deine Haare nach der Haarwäsche besonders glänzen. So, dann sollte der Influencer das auch kommunizieren und vielleicht hat man da auch noch patentrechtlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Serum, was da noch drin ist. Da muss auch der Name richtig in der Caption drin stehen. Da müssen wir eben auch darauf achten, dass da keine Rechtschreibfehler sind und so weiter. Das natürlich schon. Und man hat es auch oft so, dass man sagt, okay, in der Kampagne möchte ich irgendwie Bewegbild haben. Ich bleibe jetzt mal beim Shampoo-Hersteller. Man möchte vielleicht eine Transformation sehen vor der Haarwäsche, nach der Haarwäsche. Das wird natürlich dann schon eingebrieft. Aber damit eine Kampagne erfolgreich ist, muss man unbedingt darauf achten, dass der Influencer sich wohlfühlt mit dem, was er macht. Also es passiert auch, dass der Influencer ein Briefing sieht und sagt, okay, das passt nicht zu mir. Also da so eine Haartransformation zu zeigen, das bin ich nicht, ich mache da nicht mit. Eigentlich ist es ja auch unsere Aufgabe, sowas schon im Vorhinein zu sehen, aber natürlich, wir sagen, gut, der hat halt irgendwie tolle Haare, das passt gut, aber er sagt nein, das ist das eine. Und das andere ist, er muss trotzdem noch seinen eigenen Stil mit einbringen. Wenn das komplett gescriptet wäre und vorgegeben ist und dann noch tausendmal zusammengeschnitten, dann erkennt das der Follower recht schnell und auch Instagram straft das ab. Also dann geht enorme Reichweite verloren. Und dann ist es auch nicht mehr glaubwürdig. Es ist ja heutzutage, weiß ja jeder, dass Influencer Werbung machen und das ist ja auch kein Problem, das darf man ja auch erkennen, aber wenn die Werbung mich halt gut unterhält und ich sage hinterher, ich hatte irgendwie einen Mehrwert oder ich fand es spannend, dann ist es ja gut für alle Seiten. Und deswegen immer unser Ratschlag für all unsere Kunden und da bestehen wir auch als Agentur drauf, das ist uns wichtig, dass man einbrieft, dass man sich auch rechtlich absichert. Man hat vielleicht auch mal Sachen, die dürfen nicht gesagt werden oder ein Produkt soll in einem gewissen Zusammenhang nicht gezeigt werden oder präsentiert werden, das ist klar. aber wir brauchen eine künstlerische Freiheit auf Seiten der Influencer.
Es ist dann auch nicht so, dass die Influencer vor Veröffentlichung euch das nochmal geben zum Gucken? Oder?
Doch, das kommt schon vor. Also wir haben oft auch eine Korrekturschleife mit drin, dass der Influencer uns den Content einmal zukommen lässt. Wir gucken das durch schon mal vorab, leiten es auch dem Kunden gerne nochmal weiter bei Bedarf. Aber da geht es eher um Kleinigkeiten. Also da ist es dann wirklich mal so, dass wir nochmal bei einer Caption meinetwegen gegenlesen, schauen, sind die Links richtig gesetzt, sind die Formulierungen korrekt. Vielleicht sagt man auch nochmal so am Ende, vielleicht nochmal irgendwie einen Schwenker aufs Produkt oder wie auch immer. Kleinigkeiten können dann natürlich noch geändert werden. Das ist ja auch für den Kunden irgendwie wichtig. Wir wollen auch, dass der Kunde sich sicher fühlt, sage ich mal, wenn das Ganze dann online geht und da zufrieden ist und ja, alle Seiten ein gutes Gefühl haben. Deswegen, es gibt schon Korrekturschleifen, teilweise werden sie gar nicht genutzt und meistens für Kleinigkeiten.
Du sagtest gerade oder des Öfteren schon Caption. Einmal für die Zuschauer, was ist das?
Caption ist der Text.
Zuhörer.
Genau, Caption ist der Text, den man unter einem Posting hat bei Instagram. Genau. Oder auch bei TikTok gibt es das ja auch. Das ist sehr, sehr kurz. Genau.
Instagram, TikTok ist jetzt öfter gefallen. YouTube ist auch noch so ein Kanal. Wo sind die meisten eurer Influencer unterwegs?
Instagram ist es auf jeden Fall aktuell noch, aber TikTok kommt halt kurz danach. Also mittlerweile haben wir nur noch wenige Kampagnen, die ausschließlich auf TikTok laufen, ausschließlich auf Instagram laufen, würde ich mal sagen. Also wir beziehen TikTok da eigentlich schon mit ein. Aber es muss natürlich auch zum Produkt passen. Also TikTok ist jetzt schon längst nicht mehr nur der Kanal, wo man Tanzvideos macht. So, das ist jetzt schon verjährt, glaube ich. Und das wissen auch die meisten. Aber nichtsdestotrotz hat TikTok schon noch eine junge Zielgruppe. Es geht da auch sehr um diesen Entertaining-Content.
Genau.
Und deswegen muss das Produkt und einfach die Zielgruppe schon passen. Aber das ist so meine Einschätzung, oder?
Ja, also TikTok ist einfach eine Riesenchance. Es ist eine ganz andere Art von Content. Man kann das Produkt nochmal ganz anders integrieren. Ich habe jetzt gerade von der Haartransformation auf Instagram erzählt. Wenn ich mir das da vorstelle, dann ist das Hochglanz. Dann könnte diese Haartransformation auch in einer InStyle-Zeitschrift zum Beispiel zu finden sein. Und auf TikTok wäre das in einem ganz anderen Stil. Da würde es gar nicht funktionieren. Manche versuchen es ja parallel, Instagram Reel und TikTok. Funktioniert meistens gar nicht.
Das sind auch sehr kurze Sequenzen auf TikTok, ne? Kann das sein?
Ja, ist von der Länge ja ähnlich wie auf Instagram. In der Regel 30 Sekunden. Die haben das ja jetzt auch verlängert. Also man kann auch längere Videos hochladen auf TikTok. Aber es funktioniert dann einfach nicht. Also es muss irgendwie kurz, knackig, wild sein. Sonst swipet man eben durch. Und genau. Um nochmal auf deine Frage auch zurückzukommen. Das sind tatsächlich unsere Hauptplattformen, auf denen wir unterwegs sind. YouTube machen wir auch, aber eher so nebenbei. Also wenn wir einen Kunden haben, der sagt, okay, ich möchte eine Kampagne machen, die soll auf allen Kanälen wirken, dann nehmen wir YouTube mit rein. Genauso ist es mit Blogbeiträgen, sterben ja so ein bisschen aus, ja, aber trotzdem ist es für den einen oder anderen Kunden natürlich interessant, auch wegen der Backlinks und so weiter. Da verlängern wir dann auch gerne mal auf Pinterest, auch ein super interessanter und spannender Kanal, auf dem sich ja gerade auch total viel tut. Facebook? Eigentlich gar nicht.
Nimmt wirklich ab, ne?
Das ist also...
Für Influencer war es nie so ein wirklich relevanter Kanal, Facebook. Ich glaube, was Ads angeht, ist Facebook immer noch Vorreiter.
Ja.
Weil es ist auf jeden Fall mein letzter Stand, aber Influencer-Marketing gar nicht.
Und was ist mit B2B-Influencer? Die gehen ja gerade so, oder ist ja gerade so ein Trend. Also ich bin viel auf LinkedIn. Da wird ja immer mehr Berufliches mit Privaten gemischt und dann sind das so B2B-Influencer, die sich da tummeln oder zumindest so nennen. Habt ihr da auch welche oder ist das so ein Trend, den ihr auch beobachtet, wo Anfragen kommen?
Ja, also beobachten wir natürlich auch, wobei ich muss sagen, eine Kampagne aktiv umgesetzt auf LinkedIn für einen Kunden haben wir noch gar nicht. Was ich eher beobachte, ist dann andersrum, dass Influencer, die ich kenne aus einer Zusammenarbeit von Instagram, YouTube oder TikTok, mittlerweile jetzt auch auf LinkedIn aktiv sind und dann natürlich nochmal ein ganz anderes Bild abgeben. Das finde ich auch spannend, dass auch Influencer jetzt LinkedIn immer mehr nutzen. Da haben ja die Großen, waren also Vorreiter. Und jetzt ziehen dann natürlich auch die Kleineren nach. Und ich denke, auch da wird sich mit Sicherheit noch was tun.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Vor allen Dingen, wie die Geschäftsleute darauf reagieren. Ne, dass da immer mehr sind oder immer mehr Content in die Timeline gespielt wird, wo Leute über ihr Privatleben sprechen. Das sind die von früher, sage ich mal, von LinkedIn gar nicht gewohnt. Ne? Und da müssen sie jetzt irgendwie umgehen. Und LinkedIn tut natürlich nichts dagegen, ist ja auch richtig. Ne? Aber da muss man dann irgendwie mit zurechtkommen. Und da gibt es gerade so ein bisschen Raunen.
Wobei man ja auch aufpasst, also die Influencer, die auf LinkedIn auch aktiv sind, die berichten natürlich auch von ihrem Job als Influencerin. Also das nur jetzt ihr Privatleben, also die nutzen LinkedIn zumindest so, wie ich sie mitbekommen habe, jetzt nicht, um dann morgens ihre Acai-Bowl zu präsentieren und zu schreiben, mit welchen Toppings sie die geschmückt haben, sondern Influencer haben ja viele Kooperationen, müssen auch ihren Tag planen. Super viele Influencer haben ihre eigenen Business nebenher, kommunizieren das eben auf LinkedIn. Ich glaube nicht, dass sich LinkedIn für Influencer zu einer Plattform entwickeln wird, die irgendwie ansatzweise an Instagram, TikTok etc. drankommen wird, wo man irgendwie ein paar hübsche Bilder zeigt und dazu was schreibt, sondern da geht es ja schon eher um Business-Kontext. Ja. Und das nutzen die Influencer natürlich auch eben für ihr Business halt.
Ja. Ich glaube, was ich gerade auf LinkedIn beobachte, ist, dass eher generell Leute gerade auch mehr aus ihrem Privatleben posten, einfach weil sich, glaube ich, alle auf die Fahne schreiben, aktiver auf LinkedIn zu werden und es natürlich einfacher ist, über private Themen zu berichten, als ständig neue geschäftliche Themen sich aus dem Ärmel zu schütteln.
Ja, man wird nahbar, ne? Wenn man jetzt nur Geschäftliches spricht, je nach Branche natürlich, aber dann wird man halt nicht so nahbar, kriegt dementsprechend auch nicht genug Reichweite. Ne? Und wenn man jetzt immer mal ein bisschen was Persönliches reinbringt und dann wieder den Schwung zum Business, das machen ja viele sehr gekonnt, dann kriegen die natürlich ein bisschen mehr Reichweite. Ja. Nicht zu vergleichen mit den anderen Kanälen, die nicht B2B sind, aber schon für LinkedIn schon ordentlich.
Ja, das ist ja auch auf jeden Fall richtig.
Ja,
ja.
Große.
Genau. Wo wir gerade bei dem Business-Influencer oder dem Beruf-Influencer sind, das wäre gerade fast eine richtig gute Überleitung gewesen. Was würdet ihr, es ist ja jetzt auch so ein Traumberuf, ne? Viele junge Menschen sagen, ich habe schon so viel Reichweite, ohne dass ich jetzt das professionell aufziehe. Was würdet ihr Leuten sagen, die als Berufswunsch wirklich so Influencer haben?
Die sollen sich mal mit einem Influencer unterhalten und mal ehrlich hören, was das bedeutet. Und dann sollen sie vielleicht nochmal sagen, ich möchte das werden. Nein, also klar, jeder sieht natürlich nur diese 5 Minuten in der Instagram-Story von jedem Influencer. Jeder denkt, dass das natürlich super glamourös ist. Und das haben natürlich auch ganz, ganz viele geschafft. Und ich glaube, es ist ein super spannender Job, weil du lernst super viele Leute kennen. Ja. Du hast eine Community, das heißt, du bist ja ständig mit 1000 Menschen in Kontakt. Jeder oder viele reden dir gut zu, geben positives Feedback. Aber ich glaube trotzdem, dass es definitiv nicht nur Zuckerschlecken ist und dass Kunden auch super viel von den Influencern erwarten, dass man ja auch immer denkt, das sind Cash-Cows, die jetzt hier eine Story machen und danach bricht der Shop zusammen. Diese Erwartung muss man ja auch irgendwie erfüllen. Man muss immer wieder kreativen Content bringen, man muss immer wieder jeden Tag präsent sein und sein Gesicht in die Kamera. Also für mich wäre das, ich kann auch nicht mal Selfies machen. Ich würde, wäre es gar nicht.
Wir sind lieber hinter der Kamera so gesehen.
Ja, ja. Ich habe auch einen so eine Doku gesehen. Das war so ein Influencer-Pärchen. Und die sind in Urlaub gefahren. Den Van von Mercedes hatten sie, um dafür Werbung zu machen, damit er platziert wird. Und sie hatte dann auch noch Beauty-Produkte, die sie auch unterwegs noch irgendwie in Szene setzen musste. Und schon war das kein Urlaub mehr.
Genau. Ja. Also das ist natürlich, das muss einem bewusst sein. Man lebt davon, dass man halt vor die Kamera tritt. Und man will ja auch nicht nur Werbeplatzierungen zeigen. Also muss man ja irgendwo auch das Privatleben mit aufnehmen, persönlich sein, möglichst auch immer berichten. Es gibt natürlich auch, der Markt hat sich professionalisiert. Es gibt auch InfluencerInnen, die ganz bewusst auch mal 3 oder 4 Wochen Pause machen. Das muss man sich aber auch leisten
können. Gibt es das inzwischen?
Ja, ja, das gibt es auch, okay. Aber das muss man sich auch leisten können, weil natürlich die Reichweiten brechen dann ein, weil der Algorithmus findet das nicht toll. Man hat vielleicht auch in der Zeit dann keinen Verdienst. Die sind nun mal auch selbstständig.
Die Follower werden weniger?
Die Follower werden vielleicht weniger, ja. Genau. Also das ist immer so ein Abwägen. Und grundsätzlich, wenn jemand Influencer oder Influencerin werden möchte, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man mit dem startet, was man vielleicht sowieso gerne macht. Also so ist ja eigentlich auch das Influencertum damals entstanden. Das waren ja keine Leute, die gesagt haben, ich will damit mein Geld verdienen, sondern die haben gesagt, okay, ich interessiere mich ja sowieso für Beauty-Produkte oder ich merke irgendwie, dass ich guten Modegeschmack habe oder ich bin sehr, sehr technikaffin, ich habe die neuesten Gadgets und haben sich vor den Rechner gesetzt und einen Blogbeitrag geschrieben oder ein YouTube-Video gedreht und dann gab es Leute, die genau nach so einem Content gesucht haben und anstatt eine Zeitschrift zu lesen, dann eben einen Blog gelesen haben oder YouTube konsumiert haben und dann haben sich Reichweiten aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein guter Weg, erfolgreich zu werden. Es ist natürlich nicht mehr so einfach, weil die Plattformen, zumindest die älteren Plattformen, keine Reichweiten mehr verschenken, sondern die wollen ja auch verdienen durch Anzeigenschaltung. Mhm. Aber zum Beispiel auf TikTok gibt es ja immer noch ganz gute Reichweiten. Und wenn ich da, so ist es ja gestartet mit Tanzvideos, da irgendwie affin bin, einfach Lust drauf hatte, da 3 Videos online zu stellen, ohne dass ich auch nur 1 Cent damit verdiene, sondern einfach, weil ich es cool finde, weil ich gerne vor der Kamera stehe, weil ich Lust habe, da irgendwie ein Video zusammenzuschneiden, weil ich mit Elan dabei bin. So haben die erfolgreichen Leute gestartet und dann hat sich einfach eine Reichweite ergeben. Und ich glaube, so kann man erfolgreich werden.
Ich sehe da viele, viele... Ja, ich sehe da viele Parallelen zum Podcaster.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Also ist ja genauso. Leute, die gern babbeln und die jetzt nicht als erste Vision schon am Anfang das Businessmodell dahinter sehen, sondern den Spaß, ne, sich mit Leuten zu unterhalten in einem Thema, in dem ich ein Eigeninteresse habe oder selber mich gut zurechtfinde. Ne, und so sollte es starten.
Newsflash.
Dortmund. Erstmals findet die etablierte Veranstaltungsreihe Bits & Currywurst nicht in KW 45 statt, sondern in KW 39 vom 26. bis 30. September im Signal Iduna Park, Formalinoven as Westfalen Stadion, im Rahmen der digitalen Woche Dortmund, Innenstadt West. Das erste Mal trafen sich im Biercafé West Mitglieder des NFT Club Ruhr rund um den Netzwerker Achim Heb zum lockeren Austausch. Geplant sind weitere Treffen mit Impulsvorträgen, um das Thema NFT in der Region voranzubringen. Barup, die Soviti GmbH, ein Spin-off des Fraunhofer ISST, das Technologielösungen im Bereich Datensouveränität bereitstellt, hat eine Partnerschaft mit T-Systems bekannt gegeben. Gemeinsam möchte man die Herausforderungen der Datenwirtschaft und den sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen auf Grundlage von Gaia-X und EDS angehen. Dorstfeld. Das Land NRW fördert den Bau eines Technologie- und Gründerzentrums mit Namen Transferinfrastrukturzentrum Dortmund, THDHD, am Technologiezentrum Dortmund mit 6,9 Millionen Euro. Ab 2024 soll das Zentrum Anlaufstelle für Start-ups und Unternehmen aus den Bereichen Logistik und Informationstechnik sein.
Ist ja in vielen Bereichen so. Ja. Also ob ich jetzt Musikerin bin oder Sportlerin, ich habe damals mit Tennis gestartet, wenn ich da erfolgreicher gewesen wäre, so dann wäre ich jetzt vielleicht bei großen Turnieren dabei. Ich war aber einfach nicht gut genug und deswegen mache ich es auch Spaß. Und so ist es ja
in vielen. Sich einzugestehen, das ist glaube ich schwierig. Auch wenn man jetzt sagt, ich will Influencer werden, hat vielleicht einen Kanal, der ganz gut ist und dann bekommt man irgendwann von Experten gesagt, naja, da können wir nicht viel draus machen. Hattet ihr das schon mal, dass so einer mal angefragt hat, ich hatte eine Kampagne für mich, ich möchte das jetzt professionell aufziehen?
Fast täglich.
Ja?
Ja, also wir kriegen enorm viele Anfragen von Amateuren, sage ich jetzt mal, die irgendwie einen Kanal aufgebaut haben, ein paar Bilder sind online, die haben vielleicht die ersten 100, 150 FollowerInnen auch gewonnen und fragen dann, habt ihr nicht, eure Produkte sind cool, könnt ihr uns da nicht mal was zuschicken? Die verstehen dann noch nicht mal, dass wir eine Agentur sind und der in dem Sinne unser Produkt gar nicht verschicken können. Teilweise bekommen wir auch Anfragen, die dann eben Tipps haben möchten von uns oder Kontakte in die Branche oder wie auch immer. Also natürlich gibt es da immer Leute, die auch mal auf uns zukommen, aber das ist eben nicht unser Kerngeschäft. Wir bauen ja keine InfluencerInnen auf, sondern wir kommen auf sie zu, wenn sie eben eine gewisse Reichweite haben, also ab 5.000 Followern oder ab 5.000 Leute, die sie erreichen, sind sie dann auch spannend für uns. Und wir sind natürlich auch schon mit dem einen oder anderen gewachsen. Wenn ich da jetzt vor 3 Jahren sehe, mit wem wir da gearbeitet haben, da sind natürlich auch Leute dabei, die heute schon viel, viel reichweitenstärker sind und die waren früher kleine Mikroinfluencer und süß und nischig oder wie auch immer. Und jetzt hat sich da richtig was draus entwickelt. Das natürlich schon, aber das ist ja an sich nicht unsere Leistung gewesen, dass die gewachsen sind.
Süß und nischig. Ich glaube, das müssen wir uns merken, auch fürs nächste T-Shirt.
Süß und nischig.
Ja. Ja.
Er wird doch gut passen.
Nee, weil wir haben natürlich allein durch das Lokale bei Silicon Dortmund kriegen wir gar nicht die Reichweite, die andere haben. 5.000, das ist weit weg. Ne? Aber das ist halt die Lokalität, also ja, auf die Stadt bezogen. Ne? Genau. Ja, was meint ihr, was sind so die Trends im Influencer-Marketing für die Zukunft? Gibt es neue Kanäle, wo ihr sagt, boah, die gehen in die Decke demnächst? Oder gibt es neue Trends, wo ganz neue Branchen auf Influencer-Marketing jetzt irgendwie aufmerksam werden? Was sind so, was glaubt ihr, mal in die Glaskugel geguckt, was da auf euch zukommt?
Ja, also da gibt es ohne Ende. Ich finde das irgendwie so, also es ist immer super schwierig. Zum Beispiel haben auch, ich war im Urlaub, ich habe Podcasts rauf und runter gehört und musste so schmunzeln, weil auch andere wirklich mega coole Influencer-Agenturen, die ich mega spannend finde, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch gesagt haben, ich weiß nicht, ob TikTok sich durchsetzt. Und in einem Podcast noch gesagt haben, aber ich bin da vorsichtig mit, weil wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann kann es ja auch sein, dass TikTok dann schon wieder irgendwie doch so an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und so ist es ja. Also es ist super schwierig, da so eine Tendenz abzugeben. Die Tendenz, die wir abgeben können, ist, dass es nicht aufhören wird. Also ich bin Instagram, TikTok, da wird es wahrscheinlich noch unzählige Funktionen geben. Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es noch weitere soziale Netzwerke geben wird. Es ist ja auch Twitch, da hat vor 5 Jahren zumindest im Influencer-Marketing noch keiner von geredet. Wird jetzt natürlich auch super gehypt, weil es wieder eine speziellere Zielgruppe ist. Und ich glaube, Web3 ist jetzt ein zu großes Thema, aber was da auf uns zukommen wird und auch natürlich fürs Influencer-Marketing interessant sein wird, das können wir uns
also
noch
Meta
gar nicht vorstellen.
Also Meta und Co., ne? Ist das?
Ja, genau. Und habe ich gerade noch zu Melanie gesagt, wie nennt man denn die Influencer, die jetzt quasi Avatare sind, ne? Also ich habe den gerade gesucht, mir fällt der Name nicht ein, aber es gibt Influencer, die sind ja gar nicht echt und haben Reichweiten von über Millionen.
Ja.
Das heißt, ich glaube, da können wir uns noch kein Bild von machen.
Da haben wir auch einen Kollegen.
Der Mirko.
Mirko das Mikro. Ja. Der wird auch noch ein ganz großer Star. Das sehe ich schon voraus. Und was ich neulich gelesen habe, tierische Influencer.
Ja, Petfluencer.
Aber das ist jetzt nichts Neues.
Das ist schon alter Schuh. Ne?
Ja, das ist schon alter Schuh.
Aber also, kriegen die richtig Reichweite und kann man mit denen auch Kampagnen machen?
Haben wir auch schon Kampagnen umgesetzt.
Jeder kennt ja, glaube ich, den Kater von Karl Lagerfeld. Das war doch der erste. Da wurde doch irgendwie darüber berichtet, was für teure Kampagnen dieser Kater gemacht hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Urstein für Petfluencer war, aber jede Hundemami macht einen Kanal für ihren Hund und für Katze ebenso. Und die kriegen Reichweite, weil Leute finden das süß, folgen denen.
Ja.
Dann tauschen die Tipps zum Hundefutter und Co. aus. Wir haben auch schon Petfluencer-Kampagnen gemacht, also das
oder
klingt
so,
immer so witzig, aber...
Oder so außergewöhnliche Haustiere. Es gibt ein Mädel mit einem riesen Bullen.
Ja.
Sina heißt sie oder so, auf Instagram, glaube ich. Eine riesige Reichweite und zeigt dann halt, ja, jetzt habe ich mit dem Bullen wieder gekuschelt und er kriegt neues Futter oder heute ist Frühlingsanfang.
Ja.
Dann setzt sie ihm so einen Kranz auf den Kopf und sowas. Aber das ist diese Besonderheit dieses, ja, ist ja eigentlich ein Nutztier, ne? Ist ja gar kein Haustier. Im Haus ist es ja.
Bullen-Influencer wird jetzt nicht da drin sein. Nee, aber ich glaube, es gibt in allen möglichen Bereichen, ob du jetzt gerne angelst, dich für Bagger interessierst, Fan von Astronomie bist, also du kannst mit allem an Reichen, du wirst ja immer auf Leute treffen, die das auch interessant finden. Ne? Und sobald, aber ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr nischig. Ich glaube, in jeder Nische gibt es Influencer.
Was macht ihr denn, wenn von der anderen Seite so ein Nischenunternehmen auf euch zukommt? Ich bleibe mal bei den Bullen. Es kommt jetzt ein Futterhersteller auf euch zu, der macht aber nur, gehen wir mal vom Bullen weg, der macht nur, Pferde sind viel, macht nur Hühnerfutter. Würdet ihr dann sagen, das ist eine spitze Zielgruppe, wird schwierig oder sagt ihr, machen wir, haben wir?
Ja, also tatsächlich kriegen wir auch solche Kundenanfragen. Das ist natürlich immer schwierig. Also wir haben ja auch eine beratende Funktion und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir dann lieber zwei Schritte zurückgehen und sagen, es wird mit Sicherheit irgendwo einen Influencer geben. Ich habe da jetzt irgendwie direkt so eine Vorstellung, der lebt vielleicht auch auf dem Bauernhof, der hat auch ein paar Tiere da vor Ort oder ist irgendwie so ein bisschen... weiß nicht, vielleicht in so einem Bauwagen und hat eigentlich so seine drei Hühner und der könnte das wahrscheinlich auch authentisch integrieren. Aber ich glaube, dass wir als Agentur da einfach überflüssig sind, weil wenn ich ein Hersteller von diesem Futter bin, dann bin ich wahrscheinlich auch relativ gut vernetzt in der Branche und würde es wahrscheinlich auch alleine hinbekommen, auf diese zwei Influencer zu kommen, wenn ich da irgendwie so ein bisschen recherchiere. Und da jetzt uns als Riesentreibwerk, als Agentur dazwischen zu schalten, wäre wahrscheinlich überflüssig. Was wir dann immer gerne anbieten ist, weil oft haben die dann keine Ahnung von der Thematik Influencer-Marketing an sich.
Die haben das nur mal gehört, ne? Und genau, sagen, da möchten wir auch mal was machen.
Genau, dass wir jetzt gar nicht die Kampagne umsetzen, sondern dass wir einen Workshop zum Beispiel machen, wo wir dann irgendwie einfach so die Themen mal durchgehen, mal besprechen, worauf kann man achten. Dass wir auch beratend unterwegs sind, was vielleicht Briefings und Verträge angeht, dass wir vielleicht auch mal schauen, wie sieht denn der Social-Media-Kanal aus? Also sollte ich schon mit Influencern starten oder können wir euch vielleicht unterstützen, euren Kanal aufzubauen? Und dann gucken wir mal, ob wir was mit Influencern machen. Also genau, wenn es zu nischig ist, dann ist der Streuverlust oft zu groß auf Instagram oder man hat zu wenige Influencer, die in Frage kommen, als dass da jetzt eine Agentur zwischengeschaltet werden sollte.
Was war das Verrückteste, die verrückteste Kampagne, die ihr mal so hattet? Fällt euch da eine ein, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen? Branche, ja.
Also die verrückteste Kampagne. Also das war jetzt vielleicht, wo wir gerade auch im Thema Nischen sind. Das ist das war auch im Recruiting-Bereich tatsächlich. Also es war wirklich ein Sechser im Lotto für den Kunden und auch für uns. Die haben auch Fachkräfte gesucht im Abbau von Salzabbau. Also unter Tage. Und genau, da habe ich auch den Kunden betreut. Und habe dann einfach mal so ein bisschen recherchiert auf Instagram und ich glaube, das dritte Profil, was ich geöffnet hatte, da hatte der Influencer in seiner Biografie, das ist der Text oben unterm Namen bei Instagram, drinstehen, dass er gelernter Bergbautechniker ist. Und ja, dann haben wir den kontaktiert und die Kooperation kam dann auch zustande und er war dann auch vor Ort und hat da ein super YouTube-Video gemacht und Instagram, also der war auch noch auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Aber das ist natürlich ein Lucky Punch. Also im Regelfall...
Alle Dortmunder Unternehmer, wir wollen uns nicht so sehr spezialisieren.
Im Regelfall hätten wir für diese Kampagne einfach junge InfluencerInnen genommen, die gerade die Schule absolvieren, die irgendwie witzig unterwegs sind, die vielleicht auch Themen wie Studium, Ausbildung und so weiter anschneiden. Also das ist so ein absoluter... Lucky Punch gewesen. Ansonsten verrückte Kampagnen haben wir auf TikTok eine große Kampagne letztes Jahr gemacht. Da waren um die 30 InfluencerInnen und TikTokerInnen dabei. Und da war das Thema auch Verrücktheit, Craziness. Da ging es eigentlich um eine Haarmaske tatsächlich mit so Hauben oben drauf. Aber ganz verrückt, bunt und so weiter. Da ist dann eine mit einer Avocado-Haube auf dem Kopf in den Supermarkt gefahren und hat sich da die Avocado gekauft und so. Also das war auf jeden Fall...
Und der Artikel war die Avocado-Haube oder...
Genau, das unterschiedliche Haarmasken, wo dann jeweils so eine Haube dabei war, vom Flamingo bis zur Avocado über ein Einhorn. Und da sollten die InfluencerInnen dann halt Spaß mit haben, witzige Sachen machen. Und ja, manche haben das dann wortwörtlich genommen. Und genau, das war auf jeden Fall eine total coole Kampagne.
Haarmasken, ja. Gibt es das auch für Männer?
Ja, da war noch Männerteil der Kampagne. War noch Männerteil der Kampagne.
Müssen auch eure Haare pflegen?
Ja, werde ich auch mal so eine Haarmaske aufsetzen.
Wir haben noch
welche. Wir haben noch eine hier.
Kriegt ihr gleich mit.
Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Und dann mache ich verspreche ich euch, ich mache ein Bild davon, das kommt auf meinen LinkedIn-Account. Als kann man da vorübergehende
man kann sehr wieder
Bilder machen?
Ja, LinkedIn hat auch eine Story sehr unerfolgreich gelauncht.
Ja, ne? Die ist aber wieder weg, ne?
Kann sein, dass sie schon wieder weg ist.
Ich glaube, die ist schon wieder weg. Ja. Und Xing hat es nachgemacht und auch weg. Ja.
Gibt es Xing noch?
Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn wir das noch anschneiden. Also als einziges etwas größeres deutsches Netzwerk und dann so eine Geschichte, dass die dann so, ja, abbauen, ne? Sag ich mal. Also für euch wahrscheinlich gar nicht mehr oder noch nicht relevant gewesen wahrscheinlich, ne?
Ich habe heute gesehen, dass ich bei Xing noch so ein ganz altes Profilbild habe. Dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, das jetzt mal zu tauschen.
So wie ich bei Facebook. Ich glaube, auf meinem Facebook-Profilbild bin ich 13.
Okay.
Hat sich nicht viel geändert.
Genau. Richtig. Das haben aber viele auf Xing. Also für mich ist das auch nur Adressbuch. Und falls ich mal auf Stellensuche bin, ist es auch nicht schlecht. Und das war's dann. Und LinkedIn geht ja einen ganz anderen Weg.
Ja.
Ja, vielen Dank. Also jetzt sind wir fast schon durch. Also sehr, sehr interessant, finde ich das. Na, ihr habt aber noch eine aktuelle Sache. Und zwar, ich habe recherchiert und natürlich gehe ich dann immer auf die Website und da war Baustellenschild, war es nicht. Also ganz so schlimm war es nicht, aber war gerade nicht viel. Was habt ihr vor? Gibt es aber etwas Neues?
Morgen. Deswegen ist auch hier unser ganzes Büro trubelig geschmückt. Morgen launcht die neue Website. Endlich! Ich glaube, das ist unser Herzensprojekt jetzt seit Wochen. War bitter nötig, weil wir einfach unsere Leistung nicht mehr richtig kommuniziert haben. Also wie Melanie gerade schon zu Beginn meinte, wir sind als Plattform gestartet. Wir hatten sehr lange auch noch die Plattform online. Wir konnten nicht mit zwei Websites parallel laufen oder fahren. Es haben sich auch immer noch Unternehmen dort angemeldet, immer noch Influencer angemeldet. Das war nicht ganz so einfach, das jetzt alles irgendwie zu kappen. Wir haben aber auch nicht nur eine neue Website, die morgen online geht, sondern wir haben Like ja wirklich komplett gerebrandet. Wir sind nochmal ins Logo gegangen, wir sind in die Farben gegangen. Wir werden ab morgen deutlich bunter, digitaler und einen komplett anderen Look haben.
Beweglicher, auch so ein bisschen crazy, können wir uns darauf...
Ja, das natürlich auch.
ihr merkt schon, ich versuche es gerade so ein bisschen rauszukitzeln, was da morgen auf uns wartet. Ich meine, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Bei
Instagram sieht man ja schon ein bisschen Sneak Peek und genau.
Bis die Folge da ist, sind wir online. Also wie
Ja. Dann einfach auf www.like.com. Und dann haben wir noch einen Rabattcode.
Bei uns gibt es keine Rabatte.
Hier so ein Rabatt, ach so, so eine Nummer oder was, die man sich dann aufschreibt.
Nein, das war ein Spaß, weil InfluencerInnen doch immer gerne Rabattcodes haben.
Ja. Genau.
Ja. Oder die Unternehmen denken, dass das doch der wichtigste Hebel ist. Aber ist es natürlich auch oft. Aber man muss nicht immer alles mit, deswegen war das nur ein Scherz.
Ist natürlich gut messbar dann immer, ne? Ja. So eine Kampagne.
Genau. Und ist natürlich auch ein Trigger, gerade für Produkte, die hochwertig sind und so, klar.
Ja.
Machen wir auch ganz viel.
Ja, super. Dann sind wir alle gespannt auf die Website. Ich werde die auf jeden Fall in den Notes auch verlinken. Auch euer Instagram-Profil, was ihr noch alles habt. Ihr müsst ja überall sein, denke ich.
Alles rein.
Habt ihr noch irgendwas, worauf ich von allein nicht komme, was wir da verlinken sollen, irgendwie in den Notes? Nee.
Das ist so. Nee. Wir sind da ganz klassisch unterwegs.
Okay. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat richtig Spaß gemacht. Mal was ganz anderes zwischen den Softwarefirmen und was haben wir denn noch? Fortbildung hatten wir schon, aber Influencer-Marketing hatten wir noch nicht. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ja, habt ihr sonst noch was, was ihr den Hörern sagen wollt? Demnächst gibt es Rabatte.
Nee, Like ja macht keine Rabatte. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der unsere Terminbuchungsfunktion, die es ab morgen auf der Website geben wird.
Jetzt haben sie doch mehr verraten. Alles klar. Genau. Okay, dann vielen Dank und ja, bis demnächst. Ich bin sehr gespannt auf den Relaunch.
Gerne, danke auch.
Ja, danke.
Und na, jetzt sind wir draußen und... da hat er schon leise, also der Ton, der dann schon leise ist.
Dieser Podcast wird produziert von Podcom. Technische Leitung Georg Pates. Moderation Sebastian Brinkmeier.